geht weiter mit unserer Serie über die Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen in diesem, interessanterweise ist, dass in der Regel, wenn wir eine Serie machen, dass einfach schon etwas Gewichtiges passiert irgendwo in der Welt, was mit der Serie zu tun hat. Und es geht um die Herrlichkeit und möglicherweise der größte Evangelist, den wir im letzten Jahrhundert, in den letzten 100 Jahren gesehen haben im Leib Christi, ist in die Herrlichkeit vorgestern eingetreten. Und es gab unheimlich viele Prophezeiungen schon in den letzten, ja, ich würde sagen 15 Jahren. Und zwar die Prophezeiung ging immer dahingehend, wenn Billy Graham, also dieser Evangelist, wenn er in die Herrlichkeit eintreten wird, dann wird Gott einfach ein neues Zeitalter für die Gemeinde freisetzen. Ich finde es interessant, weißt du, ich meine so, dass wenn jemand lebt und 15 Jahre lang wird prophezeit, weißt du, ich meine so, hey, wenn du stirbst, dann geht's erst richtig los. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden würde, aber anyways, okay. Wir wissen, er ist an einem besseren Ort. Aber ich glaube wirklich, dass Wahrheit drin steckt. Ich glaube wirklich, dass die Gemeinde dabei ist, einfach in ein neues Zeitalter zu treten, oder die Gemeinde dabei ist, einfach in eine neue Zeit hineinzukommen, in eine Zeit, wo wir wirklich den Herrn sehen werden, wie wir ihn noch nie gesehen haben in den letzten Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden, wo der Herr einfach am Wirken sein wird und einfach Familien, Städte, Regionen, ganze Nationen umgestalten wird. Und er wird es tun, und das ist heute mein Thema, er wird es tun, nicht durch Einzelpersonen, er wird es tun durch Einheit. Und ich glaube, dass ein wichtiges Gut für uns als Gemeinde ist Einheit. Und darüber möchte ich heute einfach sprechen. Und zwar Herrlichkeit für Einheit ist heute mein Thema. Und wieso ist es so wichtig? Weil ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir so einfach richtig krasse Sachen in der Bibel angeschaut, die so in der Bibel passiert sind. Und die krassesten Sachen, muss ich sagen, haben immer was damit zu tun, mit Einheit. Nicht offensichtlich, aber so, wenn ich mir diesen ganzen Umstände beziehungsweise die ganzen Szenen immer mehr anschaue, sehe ich, okay, hey, es hat immer was mit Einheit zu tun. Ohne Einheit wäre es nicht möglich gewesen. Sogar bei Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ich weiß, dass viele Christen, und das ist möglicherweise aus Verletzung, möglicherweise aus Enttäuschung, keine Ahnung, aber sagen oft so, ich mache das, was Gott mir sagt, okay, und das ist das Allerwichtigste. Und ja, das ist das Allerwichtigste, aber wir müssen auch ein gutes Zeugnis bei denen draußen haben. Sogar Jesus hat gesagt, ich glaube, es ist im Johannes 5, Jesus hat gesagt, hey, wenn ich von mir selber zeuge, dann ist mein Zeugnis nicht wahr, dann bin ich ein Lügner. Und er sagt, aber ein anderer zeugt von mir. Und alle sagen, ja klar, Gott zeugt von ihm. Aber Jesus hat nicht von Gott gesprochen. Jesus hat von Johannes dem Täufer gesprochen. Sogar Jesus, der selber Gott ist, der Menschensohn, der aus der Herrlichkeit gekommen ist auf die Erde, sagt, hey, ich bin zwar Gott, ich bin all das, die ganze Verheißung, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber ich brauche trotzdem Menschen, die von mir zeugen. Und Johannes der Täufer hat von ihm gezeugt. Und Jesus hat gesagt, hey, wenn Jesus jemanden braucht, der ein gutes Zeugnis für ihn ablegt, wie viel mehr? Ich oder wir. Ihr vielleicht nicht, aber ich. Und heute möchte ich einfach über Einheit sprechen. Und schaut mal, was Jesus sagt. Es ist nicht das bekannteste Gebet, aber es ist das längste Gebet von Jesus. Jesus ist dabei, sozusagen gekreuzigt zu werden. In den nächsten 24 Stunden wird er gefangen genommen, wird er gefesselt, wird er geschlagen, wird er einfach komplett entstellt und dann ans Kreuz genagelt. Und er kommt zu diesem einen Punkt und betet dieses Gebet, und es ist in Johannes 17. Und in diesem Gebet, das ist das längste Gebet, das von Jesus aufgezeichnet ist. Und Vers 22 sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, damit die Welt erkenne, und das ist der übernächste Vers, dass Gott Jesus gesandt hat. Jesus gibt uns Herrlichkeit nicht umsonst. Sondern wenn Jesus uns Herrlichkeit gibt, erwartet er Einheit zurück. Und Ich finde das echt krass. Er sah, und der Standard, den er hier setzt, ist halt echt hoch, Mann. Und ich meine so, er sagt, damit sie eins sind, wie du und ich eins sind. Und ich meine so, krasser, weißt du, ich meine so, den Standard kannst du nicht höher setzen. Und er erwartet es von uns. Er sagt, hey, ich schicke ihnen Herrlichkeit, aber im Austausch hätte ich gerne Einheit. Und das ist eigentlich, wozu Herrlichkeit da ist. Herrlichkeit wurde ausgesandt für Einheit. Und Einheit ist eins der schwierigsten Sachen, die wir erleben werden. Und weil das Ding ist, sobald Einheit eintritt, ist der Teufel schon da und klopft an die Tür. Das Ding ist, wenn du im ersten Mose 2 nachliest und du liest davon, wie Gott den Menschen geschaffen hat und er hat den Menschen geschaffen und er hat gesagt, hey, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen und die zwei werden eins sein. So, und in der nächsten Sache, was siehst du, kommt der Teufel an die Szene. Er bekämpft nicht Heilung, er bekämpft nicht die Gaben des Geistes, er bekämpft nicht das Prophetische in dem Ausmaß, wie er eigentlich Einheit bekämpft. Er wird dir Prophetisches geben, Apostolisches geben, Zeichen und Wunder geben, wenn er dir Einheit wegnimmt, ist er happy damit. Weil das Ding ist, die Herrlichkeit ist gegeben, damit wir in Einheit wandeln, damit wir in Einheit sind. Ihr guckt mich alle so ernst an, ich erzähle einen Witz, ist okay? Bei einer Hochzeit kam gerade die Braut rein. Wisst ihr, dieses oder wie auch immer, welches Lied man sich so aussucht. Und kommt hinein und ein Mädchen fragt ihre Mutter, das Mädchen war ist hier ein Zeuge ihrer ersten Hochzeit im Leben. Und sie fragt, Mama, wieso ist die Braut in Weiß angezogen? Und sie sagt, weil das die Farbe der Freude ist. Es ist der glücklichste Tag in ihrem Leben. Weiß ist die Farbe der größten Freude, die man überhaupt haben kann. Sagt er, wow. Sagt er, und wieso ist der Bräutigam in Schwarz gekleidet? Und das Ding ist, was ich immer wieder sage, ist wirklich der... Ich glaube, viele sagen, der Hochzeitstag ist wirklich der schönste, der glücklichste Tag in meinem Leben. Aber was ich immer zu denen sage, die ich verheirate, ist, pass mal auf, aber jetzt ist deine Aufgabe, dass es nicht so bleibt. Es war vielleicht der glücklichste Tag in deinem Leben, aber jetzt ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht so bleibt, richtig, sondern dass du irgendwann mal zurückschaust und sagst, es war ein glücklicher Tag in meinem Leben. Aber der glücklichste ist 15 Jahre danach passiert oder vorgestern passiert oder vorgestern oder ja, lass es vor 2 Jahren sein. Aber ist ja so. Auf jeden Fall, das ist unsere Aufgabe, dass wir nicht sagen, hey, das war der glücklichste Tag in meinem Leben, sondern hey, irgendwann mal dahin zu kommen und zu sagen, hey, das war ein glücklicher Tag in meinem Leben. Der glücklichste Tag ist viel später passiert und möglicherweise wird der allerglücklichste irgendwie noch später passieren. Und warum? Aber die Sache ist die, der Teufel klopft sofort an die Tür, sobald es um die Einheit geht. Und schaut mal, um Einheit muss gekämpft werden. Epheser 4,3 steht, es geht hier um die Einheit des Geistes, aber nehmen wir es als Einheit insgesamt. Es steht, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das heißt, Fleiß ist notwendig. Fleiß ist notwendig, um Einheit zu bewahren. Fleiß ist notwendig, um Einheit zu bewahren. Und Einheit, schaut mal, ich glaube, dass Einheit zu bewahren in einer Gemeinde, möglicherweise eines der schwierigsten Sachen der Welt sind. Warum? Weil ihr seid alle freiwillig hier. Und dass Leute, die freiwillig da sind, sich entschließen, sozusagen möglicherweise eins zu sein mit irgendjemandem, der Schuhe trägt, der und Blumenmuster drauf hat. Weißt du, ich meine so, das ist echt krass. Weißt du, ich meine so, und ey, nichts gegen meine Schuhe, okay? Die sind durchgegangen bei der Prüfung von der Ise, okay? Ich weiß zwar nicht wie, ganze Nacht habe ich gebetet, aber sie sind durchgegangen. Nein. Das Ding ist, ja, ich verstehe, ihr seid noch alle viel zu jung, um diese zu tragen, deswegen, weißt du, Dalibor sagt, hey, du bist keine 20 mehr. Ja, aber ich... Mein Bruder, aber 20 sind noch nicht so lange her bei mir, okay? Wie bei dir. Ah, nein. Und er sagt, hey, Fleiß ist notwendig, um Einheit zu bewahren. Und dadurch in einer Gemeinde, wir sind alle sozusagen freiwillig hier. Ich nicht, aber ihr. Ihr seid alle freiwillig hier. Ihr seid alle freiwillig hier. Und als freiwillig zu sagen, hey, wir bewahren Einheit. Das ist echt krass. Das Ding ist, ich habe Fußball gespielt und ich habe mit Leuten Fußball gespielt, die ich gemocht habe. Und in meiner Mannschaft waren Leute, die ich gar nicht gemocht habe. Aber wir haben Einheit bewahrt. Und das Ding ist, weil hätte ich Einheit nicht bewahrt, hätte ich keinen Gehaltscheck bekommen. Und somit hatte ich sozusagen ein Motiv. Ich war nicht ganz freiwillig da in der Mannschaft. Weil hättest du mich gefragt, hätte ich ein paar Leute aussortiert. Aber wegen einem Ziel hatten wir Einheit. Und das ist, was Einheit ist. Was ist eigentlich Einheit? Bei der Einheit geht es immer ums Ziel. Nicht ums gleiche Gedankengut, nicht um gleiche Gefühle, nicht um den gleichen Klamottenstil, nicht um die gleiche Art und Weise des Redens, nicht um das gleiche Verständnis. Nein, es geht ums gleiche Ziel. Wenn wir das gleiche Ziel haben, dann wird Einheit möglich sein. Wenn wir das gleiche Ziel haben, dann wird Einheit möglich sein. Ohne ein Ziel, ohne das gleiche Ziel zu haben, wird Einheit sehr schwer umsetzbar sein. Okay? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Ziel haben. Wir müssen ein gleiches Ziel haben. Ob du in der Ehe bist, du musst ein gleiches Ziel haben. Ob du eine Familie gründest. Hey, was ist dein Ziel? Was ist das Ziel? Wohin gehen wir als Gemeinde? Hey, was ist unser Ziel? Was ist unser Ziel? Weil das Ding ist, ohne Ziel wird es unheimlich schwierig sein, Einheit zu haben. So, aber wenn wir ein Ziel haben, müssen wir uns befleißigen, im Fleiß nach Einheit zu trachten. Und der Teufel ist einfach, wie sagt man, ich hatte so viele Worte in meinem Kopf, aber die sind alle nicht für einen Christen richtig. Über den Teufel, sorry. Der Teufel ist so, sobald er sieht, hey, es geht in Richtung Einheit, versucht er seinen Fuß wie in die Tür, ist das richtig, Katharina? In die Türschwelle zu bekommen, sobald du in Einheit kommst. Weißt du, mein so, hey, du hast Ehepaare, die sich so lieben, beste Freunde, verheiratet und so weiter. Und dann irgendwann mal nach 5 Jahren können sie sich nicht mehr ausstehen. Und wo es angefangen hat, war die Zahnpasta. Und es ist möglicherweise, genau, das klingt krass, aber das ist wirklich so, weil die Zahnpasta war der Anfang. Die Zahnpasta war der Anfang und er benutzt dieses und bauscht es immer mehr auf, bis es nicht mehr Zahnpasta ist, bis es der Klamottenstil ist, bis es irgendwann mal ist, wie du deine Haare trägst, bis es irgendwann, und so weiter. Und er bauscht es immer weiter auf. Warum? Weil er hat ein Problem mit Einheit. Es ist okay für ihn, dass er dir Heilung gibt sogar, glaub mir, wenn er dir Einheit entreißen kann. Und in der Gemeinde, dadurch, dass wir alle sozusagen freiwillig da sind, seid ihr freiwillig da? Ja, okay, ich habe für euch geantwortet. Ist es eigentlich fast ein Wunder, dass Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und so weiter zusammenkommen und sagen, hey, wir glauben an etwas, wir wollen in Einheit, wollen wir Gott anbeten und in Einheit wollen wir sein Königreich ausbreiten sehen, egal ob die Person, die neben mir ist, mir jetzt ganz passt oder nicht. Und das ist das, an dem Jesus arbeitet und wieso Jesus seine Herrlichkeit aussendet. Herrlichkeit, wenn Jesus Herrlichkeit gibt, will er Einheit zurückhaben. Er tauscht Herrlichkeit ein für Einheit. Das ist das, was er sagt. Ich gebe ihnen meine Herrlichkeit, damit sie eins sein. Und die Sache, wie ist Jesus eins? Schaut mal, Jesus, bevor er in Vers 22 das hier sagt, sagt er in Vers 22, dass sie eins sein, so wie du und ich eins sind, so wie wir eins sind. Was echt krass ist. Und aber davor liest du, wie sie eigentlich eins sind, was Jesus gemacht hat. Das ist eigentlich das Krasse ist, dass Jesus die ganze Zeit sagt, hey, alles, was du mir gesagt hast, habe ich vollbracht. Hier ist jemand, der gleichwertig ist wie der Vater. Hier ist jemand, der vom Wesen her nicht geringer oder höher ist wie der Vater. Hier ist jemand, der exakt gleich ist wie der Vater, nur als Person anders, aber im Wesen gleich. Er hat sich seine Herrlichkeit verlassen, um von jemandem etwas zu empfangen, der eigentlich gleich ist wie er. Befehle von ihm zu empfangen, es umzusetzen, was er ihm befiehlt und all diese Sachen. Und Jesus war bereit, wegen was? Wegen einem gleichen Ziel. Hat Jesus freiwillig gesagt, hey, Vater, ich weiß, wir sind eins, wie auch immer dieses Ding abgelaufen ist. Das wird irgendwie spannend sein, weißt du? Heiliger Geist, Vater und Jesus. Und hey, Vater, ich gehe runter, ich werde alles erfüllen, was du mir sagst. Obwohl wir gleich sind, obwohl du nicht höher bist wie ich, obwohl ich nichts Besseres bin wie du, ich werde gehen und ich werde meine Herrlichkeit verlassen, werde zu den Menschen runtergehen, weil wir ein Ziel haben. Weil mehr wie meine Position hier gerade im Himmel ist wichtiger, dass unser Wille passiert und dass das Ziel vollbracht wird. Ich finde das krass. Und Jesus sagt, das ist das, wie ich gerne hätte, dass sie eins sind. Wenn sie bereit sind, so eins zu sein, werde ich ihnen meine Herrlichkeit geben. Bam. Die stärksten Sachen passieren in der Einheit. Und du siehst zum Beispiel, wie Gott, und das habe ich öfters erwähnt, der erste Buchstabe in unserer Bibel, der hebräische Buchstabe, ist nicht der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das wäre Aleph, das wäre Stärke, das wäre Gott, das wäre Eins, das wäre der starke Leiter. Nein, es ist Beit. Beit bedeutet Haus, Beit bedeutet Familie. Gott schafft alles aus Einheit heraus, aus Familie heraus. Gott schafft alles. Die stärksten Sachen passieren aus Familie. Er hat die Welt erschaffen, der erste Tag, zweite Tag. Die Bibel sagt jedes Mal, Gott schuf. Aber wer als an das größte Gut geht, an die herrlichste Sache, die es gibt, sagt Gott, lasst uns den Menschen schaffen. Dann ist nicht mehr ein Individuum, sondern Gott sagt, lasst uns. Und ich werde jetzt nicht theologisch darauf eingehen, ob er hier zur Dreieinigkeit spricht oder ob er zu den Engeln auch mitspricht und so weiter. Jeder von euch hat möglicherweise seine Idee und seine Vorstellung davon. Aber egal, was es ist. Jedes Mal, die ersten Tage sagt Gott, Gott schuf. Und dann geht es an die herrlichste Sache, die es gibt, den Menschen. Und Gott sagt, lasst uns. Um uns darzustellen, es geht hier um Einheit. Willst du was Großes schaffen? Willst du was Großes vollbringen? Willst du für Gott was Großes? Willst du Herrlichkeit erzeugen? Willst du das Königreich ausbreiten? Dann geht es nur mit Einheit. Das erste Mal, als Jesus seine Herrlichkeit offenbart hat, war es beim Fest der Einheit schlechthin. Es war Hochzeit. Und dann war es, Jesus wäre es nicht möglich gewesen, dieses Wunder zu vollbringen, wenn es da nicht Leute gegeben hätte, von denen wir nicht wissen, wie sie heißen, aber die bereit waren, diese Fässer mit Wasser zu füllen. Uns. Herrlichkeit ist nur möglich. Offenbarung seiner Größe ist nur möglich, wenn hier Leute zusammenkommen aus unterschiedlichen Gebieten, unterschiedlichen Gegenden, unterschiedlich möglicherweise Vorstellungsweisen, aber zusammenkommen und sagen, wir lassen das alles hinter uns und wir pressen in Einheit voraus, dann wird alles möglich sein. Gott schafft das Herrlichste, lasst uns. Jesus kommt und offenbart zum ersten Mal seine Herrlichkeit und es ist was? Bam, es ist bei einer Hochzeit. Und es wäre nur möglich gewesen, wenn hier Leute da sind, die bereit waren, dass ihr Name nicht in der Bibel erwähnt ist, ohne sie. Deswegen liebe ich Benny Matthews. Er hat sogar ein Buch geschrieben. Sein Buch heißt Unseen but Significant. Kannst du es übersetzen? Ich weiß. Unscheinbar, aber unheimlich wichtig. Und das ist eigentlich, was du in der Bibel immer und immer wieder sehen wirst. Du siehst zwar Leute, die Dinge wirken, aber du musst drumherum sehen, wie hat sich das entwickelt? Wie ist das überhaupt möglich gewesen? Und du siehst es jedes Mal, es sind Menschen, die unscheinbar, aber total wichtig waren. Und ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Schaut euch zum Beispiel auch, letzte Woche haben wir über Lazarus gesprochen. Lazarus und Gott und Jesus sagt zu Martha, du wirst die Herrlichkeit heute sehen. Du wirst meine Herrlichkeit heute sehen. Du wirst meine Herrlichkeit heute bezeugen. Und das Ding ist, er hätte es nie geschafft, wenn da nicht ein paar Leute gewesen wären, von denen du nicht weißt, wie sie heißen, aber sie den Stein zur Seite geschoben hätten. Wären sie nicht da gewesen, hätte es nicht geklappt. hätte Jesus seine Herrlichkeit nicht offenbart in dem Ausmaß und in der Zeit, an dem Ort. Warum? Weil es benötigt Leute, die bereit sind, Opfer zu geben, die bereit sind, unscheinbar aber wichtig zu sein und diesen Stein wegzurollen, damit Lazarus, der tot war seit 4 Tagen, und dass die Auferstehung zu ihm sprechen kann und er auferstehen kann. Lasst uns Einheit. Und das nächste, Jesus, es ist so interessant, wenn du, es gibt 2 Personen, die Person, von der Jesus sagt, so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Wisst ihr, diese Person hat nicht für sich selber gefragt. Dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann hat für seinen Diener gefragt, für jemanden, der unscheinbar, aber total wichtig für ihn ist. Und hier dieser Hauptmann, der größte Glauben, der in Israel damals vorzufinden war, beziehungsweise natürlich neben Jesus seinen Glauben, aber den Jesus gesehen hat, ist jemand, der nicht für sich selber fragt, der nicht für seine eigene Berufung fragt, sondern der so eine Leidenschaft hat für jemanden, der eigentlich unscheinbar ist, aber für ihn total wichtig. Und Jesus sagt, so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Und dann spricht Jesus nochmal über großen Glauben. Und zwar die kanaanitische Frau. Sie fragt auch nicht für sich. Sie fragt für ihre Tochter. Bereit, alles aufzugeben. Bereit, dein Ansehen zu verlieren, um dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird bei jemandem anders. Weil dieser Hauptmann erniedrigt sich, weil eigentlich natürlich gesehen war er von seinem Rang höher wie Jesus. Jesus war ein Israelit und hier ist einer, der ein Römer ist und die Römer belagerten Israel, also waren sie hier die Autorität im Natürlichen. Und hier ist einer, der sogar ein Hauptmann ist und hier erniedrigt sich vor Jesus, um zu fragen, nicht für sich selber, für jemand anders, der unscheinbar aber wichtig ist. Und Jesus sagt, so großen Glauben habe ich noch nicht gesehen. Eine kanaanitische Frau, die weiß, okay, hey, ich werde von den Israeliten richtig krass behandelt. Und Jesus war jetzt auch nicht gerade nett zu ihr. Jesus hat sie sogar Hund genannt. Sozusagen. Aber nicht, weil sie Jesus nicht gemocht hat, sondern um allen anderen ihren Glauben zu zeigen. Es geht darum, sich zu erniedrigen, egal was du von dir selber denkst. Und sie selber hat ebenso gefragt, für wen? Sie hat gefragt, für jemand anders, der für sie sehr wichtig war, für alle anderen unscheinbar. Einheit. Das Ding ist, jeder ist entscheidend. Jeder ist entscheidend. Das ist das, was wir verstehen müssen, dass jeder, und ich bin überzeugt, dass dieses Zeitalter einfach da ist, dass das Königreich ausgebreitet wird durch Personen, die unscheinbar, aber so wichtig sind. Unscheinbar, aber so wichtig sind. Ich kann mich erinnern, ich bin ehrlich. Ist das okay, wenn ich ehrlich bin? Sollte ich eigentlich immer sein, gell? Am Anfang meiner Errettung, dadurch, dass ich starke Probleme hatte mit Stolz und eigentlich, was ich nicht gesehen habe, eigentlich mit Selbstwertgefühl, ich habe ständig danach ausgeschaut, was wird Gott mit mir machen? Was wird Gott mit mir machen? Und die interessante Weise, ich weiß nicht, ob das der Feind war oder was es war oder ob Leute was bei mir gesagt haben, egal zu welcher Konferenz ich gegangen bin, dieser Prediger, der vorne war und so weiter, bekannter, und wenn du solche Prediger siehst irgendwie, die, was weiß ich, vor tausenden von Menschen predigen und sprechen und so weiter, das erste in mir ist, oh, so will ich auch werden, okay? Das will ich auch. Warum? Aber ich habe jetzt nicht gesehen, sondern ich habe halt gesehen, welchen Stand er bei den Leuten hat. Und interessanterweise sind die immer runtergekommen, um persönlich über mir zu prophezeien. Und immer ganz tolle Sachen. Und was es aber bei mir bewirkt hat, ist einfach, dass mein Stolz immer größer geworden ist. Das ist das, was es bei mir bewirkt hat. Ich sage nicht, das waren falsche Sachen, aber das ist das, was bei mir bewirkt hat. So, das war wichtig, damit der Stolz irgendwann so stark war, dass Leute um mich herum sich nicht wohlgefühlt haben. Und dann musste ich frei werden vom Stolz. Ich sage euch nicht, wie das war. Okay. War nicht schön, manche erinnern sich. Guck mal, Katharina lacht schon und klatscht. Halleluja. Bis ich zu dem Punkt hingekommen bin, mir ist es so egal, was du von mir denkst. Und ich kann wirklich sagen, hey, heute, ob du mich lobst oder ob du mich bespuckst, ich mag dich trotzdem. Dass ich weiß, und ich sage auch zu Ise immer wieder, Ise, deswegen habe ich sie geheiratet, nicht nur wegen dem, weil ich sie lieb schon, aber ich habe gesagt, Ise, weißt, das Ding ist, wenn du nur ein bisschen merkst, dass ich selber erhöht sein möchte, dann musst du mich runterholen. Und ich habe zu Gott zigmal gesagt, habe ich gesagt, hey Gott, weißt du was, ich will nicht irgendetwas, was erfüllt wird von meiner Verheißung, die auf meinem Leben ist, wenn mein Ego davon genährt wird. Lass mich nicht vor, egal wie viele Menschen stehen, wenn mein Ego, die andere Sache, ich habe gesagt, hey, weißt du was, wenn mein Ego trotzdem hochgeht, lass mich vor tausend vor Leuten stehen, aber dann erniedrige mich vor ihnen. Das habe ich zu Gott gesagt. Und deswegen, ich mag nicht erniedrigt werden, deswegen passe ich immer ganz, ganz genau auf. Aber ich habe gesagt, Gott, wirklich, ich will, dass mein Herz rein bewahrt ist. Ich will nicht, dass mein Ego hochgeht. Ich will nicht, dass ich irgendwie Probleme habe mit solchen Sachen. Ich will nicht deine Herrlichkeit von dir wegnehmen. Egal was es kostet, mach es. Lass es nicht zu, dass ich meine Berufung erfülle, wenn es mich zerstört. Lass es nicht zu. Und lass es mich nicht zu, wenn, dass ich vor tausend von Menschen stehe, wenn es mich zerstört. Lass es nicht zu. Und das ist es, was ich sehe, dass Gott bewahrt. Und ich merke, wenn es mir wirklich egal ist, wenn ich Dinge aufgebe, dann gehen Sachen auf. Es ist jedes Mal in meinem Leben so. Und wenn sie dann aufgehen, ich weiß, vor 2 Monaten, boah, ich hätte da drin, hätte ich mich gewälzt, weißt du, ich meine so, in Zufriedenheit. Und heute ist so, wow, Gott, ich weiß nicht, ob du was mit mir machen kannst. Wenn du Dinge aufgibst, erhöht dich Gott. Jesus ist unser perfektes Beispiel. Er hat alles aufgegeben, um erhöht zu werden. Du siehst die krassesten Sachen. Das erste Mal, wo die Herrlichkeit im Neuen Testament, im neuen Zeitalter offenbart wird, ist nicht zu Priestern, ist nicht zu Propheten, ist nicht zu den Gesalbten, ist nicht zu denjenigen, die sowieso im hohen Ansehen sind, sondern es ist zu denen, die eigentlich unscheinbar wichtig sind und eigentlich unrein waren. Die Herrlichkeit wird offenbart den Hirten. Den Hirten. Wird es offenbar. Du siehst das Nächste, dass Leute, die bereit sind, wirklich aufzugeben, aufzuopfern, dass die besten Sachen sind passiert. Die besten Sachen sind passiert, wenn in Einheit Dinge geschehen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, als Jesus die 5000 beziehungsweise 5000 Männer und einmal 4000 Männer mit ein paar Broten und ein paar Fischen ernährt hat. Aber wisst ihr was? Eigentlich war es nicht Jesus. Eigentlich waren es die Jünger. Die Jünger haben sie ernährt. Jesus hat es nur multipliziert. Aber das Nächste, was er gegeben hat, ist in die Hände der Jünger. In die Hände der Jünger. Hätten die Jünger gesagt, Jesus, mach selber. Hätten wir davon nicht gelesen. Es war nicht Jesus, der sie ernährt hat. Es waren die Jünger, die sie ernährt haben. Jesus hat seinen Teil dazu beigetragen, es wundersam zu multiplizieren. Aber stell dir mal vor, hier, Petrus sagt, was, Jesus? Machst du es selber. Weißt, ich war jetzt 3 Jahre mit dir, ich weiß genauso viel wie du. Ich bin auch auf Wasser gelaufen, was willst du? Ich bin auch gesalbt. Ja, aber so sind wir manchmal. Aber sie waren bereit, etwas zu machen, das eigentlich Diener machen. Sie waren bereit, etwas zu machen, wisst ihr, Hitze, keine Ahnung. Warte schon mal da. Diejenigen, die da waren und den Ort gesehen haben, da kann es echt heiß werden. Und 5000 Menschen, 5000 Männer und möglicherweise 20.000 Menschen durch 12 Leute, das ist bei gar nicht so einfach. Wir würden sogar sagen, heutzutage, weil wir feiern ja Hochzeiten und so weiter als Kroaten, wir würden sagen, hey, das ist Missmanagement. Du kannst keine 12 Leute für 20.000 Leute hier. Das geht nicht. Aber sie waren bereit, unscheinbar aber wichtig zu sein. Und das ist das, was wir immer und immer wieder sehen. Schaut mal, Einheit bedeutet nicht, bedeutet nicht, dass wir gleich denken. Es bedeutet nicht, dass wir gleich fühlen. Es bedeutet nicht, dass wir gleiche Interessen haben. Es bedeutet nicht, dass wir gleiche Sichtweisen haben. Einheit bedeutet nicht, dass wir gleiches Verständnis haben. Einheit bedeutet nicht, dass wir die gleiche Art haben. Einheit bedeutet nicht mal, dass wir in die gleiche Gemeinde gehen. Du kannst mit jemandem in die gleiche Gemeinde gehen und total, was weiß ich, in Bitterkeit, Unzufriedenheit, Unvergebung und so weiter sein und du wirst total nicht in Einheit sein. Einheit heißt nicht, dass wir an einem gleichen Ort uns zusammenfinden. Einheit bedeutet, ich gebe auf, was mir eigentlich gerade taugt, um ein Segen für alle zu sein. Das ist Einheit. Turm von Babel, habe ich vorhin erwähnt, ist das, schaut mal, wie der Turm von Babel gebaut ist. Und das ist das, Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil das ist, ich glaube, dass es ein Teil vom Humanismus ist. Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Was bedeutet das? Du bist anders wie ich. Und es bleibt so. Okay? Es bleibt so. Ich weiß, bei uns ist es so heutzutage, hey, wir sind alle irgendwie gleich und in der Bibel, laut biblisch sind wir auch alle gleich und trotzdem sind wir anders. Weil Einheit bedeutet nicht unbedingt Gleichheit, dass wir alle gleich sein müssen. Und das ist ganz wichtig. Der Turm von Babel wurde so gebaut. Der Turm von Babel wurde so gebaut. Ihr seht, dass wie der Turm von Babel gebaut, was sie gemacht haben. Sie haben Steine kaputt gemacht und sie haben Steine zu Ziegel gepresst. Das heißt, der Turm von Babel wurde so gebaut, dass jeder Ziegel gleich aussieht. Aber der Tempel wird anders gebaut. Der Tempel, wie Gott ihn baut, sagt Gott, hey, kein Hammer soll auf irgendeinen Stein kommen, sondern so wie ihr ihn vorfindet, so wird er ins Gemäuer gelegt. Individualität. Und das ist das, was Gott liebt. Individualität. Anders, was aber wichtig. Unscheinbar, aber wichtig. Und das ist, was Gott, Einheit bedeutet nicht Gleichheit, dass wir alle gleich sind, dass wir alle gleich werden, dass wir alle gleiche Vorstellungen haben und so weiter. Nein, Individualität ist für Gott wichtig. Die im Turm von Babel haben Individualität zerstört, um sozusagen Ziegel zu schaffen. Alle sehen gleich aus. Weißt du, alle sehen gleich aus. Nein, der Tempel wird anders gebaut. Es sind lebendige Steine. Es sind Steine, an denen kein Meißel, kein Hammer gekommen ist. Sie sehen individuell. Jedes sieht auf seine Art und Weise besonders aus. Und das ist, was eine Gemeinde ausmacht. Und das ist, was Einheit ausmacht. Anders und trotzdem zusammen. Nicht, weil sonst ist es irgendwie komisch. Sonst ist es irgendwie komisch. Und hier, und sogar diese Einheit sagt Gott, hey, wenn sie es schaffen, in dieser Einheit, nichts wird ihnen unmöglich sein. Und dann Gott muss runterkommen. Also, egal wie hoch du baust, du kannst mir kommen mit Atheismus, du kannst mir kommen mit Weisheit, mit wissenschaftlichen und solchen Sachen und irgendwann mal sagen, hey, wir brauchen Gott nicht, wir sind so schlau, wir haben Gott und so weiter. Gott muss trotzdem runterkommen. Vielleicht habt ihr von dem Witz schon mal gehört, wie Wissenschaftler zu Gott gekommen sind und haben gesagt, hey Gott, wir brauchen dich nicht mehr, weil wir können jetzt sogar den Menschen erschaffen. Das Größte, was es gibt. Wir können jetzt den Menschen erschaffen. Und Gott hat gesagt, echt? Voll krass. Lasst mich sehen. Und dann ist ja, Gott, wir zeigen es dir morgen. Komm morgen um die und die Uhrzeit. Wir zeigen dir, wir können den Menschen jetzt erschaffen, so wie du es getan hast. Also brauchen wir die mehr. Und Gott sagt, hey, ich bin echt bereit, schau, lass mal sehen. Und am nächsten Tag kommen sie, sie haben alles schon aufgebaut. Gott kommt hinein, oder theologisch nicht korrekt, aber wie ist der? Gott kommt hinein und er sagt, hey, ich bin bereit, zeig mal. Und er guckt und auf einmal sagen die Wissenschaftler, guck genau zu. Und sie nehmen Erde und sagen, guck. Und Gott sagt, nein, stopp. Nehmt eure eigene Erde. Nehmt eure eigene Erde. Egal wie wir denken, wie hoch wir kommen, dass wir Gott nicht brauchen. Hey, Gott ist so hoch. Gott ist so wunderbar. Gott ist so wundervoll. Egal wie hoch wir fliegen, er muss trotzdem runterkommen. Und das ist das, was die in Babel erlebt haben. Aber ich will, dass Gott kommt. Ich will, dass Gott hinabfährt in unsere Mitte, uns Herrlichkeit freisetzt, dass wir ihm Einheit zurückgeben können. Schaut mal, was macht eigentlich unsere Einheit zur Einheit? Das ist ja die Frage, was ist eigentlich Einheit? Was macht unsere Einheit zur Einheit? Und ich glaube, vier Sachen sind unheimlich wichtig, die unsere Einheit zur Einheit machen. Die erste Sache ist unser Glaube. Okay? Wir haben den gleichen Glauben. Die zweite Sache ist gleiche Liebe. Die dritte Sache ist gleiche Bestimmung und die vierte Sache ist das gleiche Ziel. Bei gleichem Glauben, was meine ich damit? Okay, und schaut mal, ich habe drei Kategorien, was gleichen Glauben betrifft. Und es gibt, die erste Kategorie ist die unverzichtbare und zur Errettung notwendige Wahrheiten. An denen wird nicht gerüttelt. Wenn du daran rüttelst und sagst, hey, ich sehe das nicht so, dann wird es schwierig, dass ich mit dir Einheit habe. Okay? Das sind Grundsätze, Grundlagen unseres Glaubens, Fundamente. Es sind Sachen wie Dreieinigkeit Gottes, Errettung durch Jesus Christus allein, die Autorität und Inspiration des Wortes Gottes, Göttlichkeit Jesu, ausschließliches Erlösungswerk am Kreuz durch Jesus, Auferstehung, Jesu Auferstehung, dann sein Wiederkommen, Errettung durch Glauben durch Gnade aus Glauben, unsere Ekklesiologie, Taufe, das sind Grundsätze. Wenn du an denen rüttelst, kann ich zwar mit dir Freund sein, aber keine Einheit haben. Das sind grundlegende Sachen, das geht nicht. Aber schaut mal, es gibt dann eine zweite Unterkategorie, die sind wichtig, aber nicht zur Errettung notwendige Wahrheiten. Zum Beispiel Sachen wie Gaben des Geistes, Heilung, ob du an Heilung glaubst oder nicht, weißt du, so, das wird an deiner Errettung nichts ändern. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Gott heute wirkt. Ich glaube, dass heute Gott mehr wirkt wie jemals zuvor. Und ich glaube, dass er noch mehr wirken will, wie jemals zuvor. Das ist das, was ich glaube, auf jeden Fall. So, wenn jemand anderes das nicht glaubt, das ist für mich okay. Biblische Prophetien, wie siehst du biblische Prophetien? Buch der Offenbarung. Viele sagen, boah, voll das krasse Buch. Für mich das einfachste Buch der Welt. Und ich trotzdem weiß ich nicht, ob ich komplett richtig liege. Möglicherweise, wir haben bei unseren Kingdom Man Meetings, da machen wir, gebe ich Aufgaben über gewisse Bibelstellen. Und ich denke mir, weißt du, in meinem Kopf ist so, jeder denkt so wie ich. Und dann kommen wir zusammen, weißt du, Brüder, die sich lieben. Und dann kommen irgendwelche komischen Fragen von denen. Also nie von mir, aber von denen. Spaß. Spaß. Und dann merke ich, wow, schau mal, Pirvoje, wenn ich nur mit mir alleine bleiben würde, ich würde so viel verpassen. So viel verpassen, wirklich. So viel verpassen. Und das sind einfach so, einfach tolle Zeiten, die ich genieße, einfach wo ich merke, wow, hey, für mich ist das eine abgeschlossene Sache, aber ich merke, hey, die sind gar nicht so dicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf einmal kommen Fragen und so weiter. Weißt du, so, ich habe eine der Sachen war so, hey, an wie vielen Punkten hat Jesus Blut vergossen? Gell? Oder und wie viele Worte hat Jesus am Kreuz gesagt? Für mich ganz klar, ich kann dir ganz genau sagen. Und auf einmal kommen irgendwelche sagen, ja, aber es könnte ja so sein, hier und die, wie. Und dann denke ich, ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn man es so sieht, auf jeden Fall. Und das sind aber keine Sachen, die zur Errettung notwendig sind. Das sind Sachen, wo wir tiefer hineingehen. Die zwar wichtig sind, aber nicht für Errettung notwendige Wahrheiten. Oder zum Beispiel, hey, biblische Prophetien, habe ich gesagt, oder Gemeindeaufbau. Wie sieht eine Gemeinde aus? Oder Form des Gebets. Wie muss man eigentlich beten? Oder zum Beispiel Sicht auf das heutige Israel. Das ist so eine heilige Kuh bei vielen Christen. Und dann gibt es aber interessante, aber weniger wichtige Angelegenheiten. Die sind zwar interessant in der Bibel. Zum Beispiel Sachen wie Ansicht über die biblische Geschichte der Entstehung. Waren das jetzt 7 wirkliche Tage? Oder waren es 7, bildliche Tage? Ich meine so, und wir können uns darüber streiten. Aber die sind total unwichtig für Errettung. Das sind Dinge, die nicht wichtig sind, um Einheit zu bewahren. So, möglich, oder was waren jetzt die Söhne Gottes in Genesis 6? Weißt du, mein so. Und du kannst daraus, das war's, weißt du, mein so. Chill mal ab, weißt du, mein so. Reduce Drama, einfach Drama ein bisschen reduzieren. Weißt du, mein so, immer ganz wichtig. Ja, weißt du, mein so, ja, nee, das waren 7 wirkliche Tage. Sag ich, okay, hey. Ich sage euch nicht, was ich glaube, aber ich kenne die Argumente von allen Seiten, deswegen. Aber weißt du, also, wie können es dann 7 Tage sein, wenn Gott, weißt du, unsere Tage werden ja bemessen nach dem Sonne und Mond, aber Sonne und Mond wurden erst am 4. Tag erschaffen. Weißt du, ich meine so. Also, und wir können darüber diskutieren und ich finde es super interessant. Ich finde es super interessant, aber wenn das dazu beiträgt, dass wir keine Einheit haben, dann läuft irgendetwas falsch. Wir können darüber diskutieren, hey, sollen wir jetzt den Sabbat oder den Sonntag halten? Ist Jesus gekreuzigt worden an einem Freitag oder an einem Mittwoch? Die Sache ist die, das sind so, für uns ist so irgendwie, weißt du, genau, aber ganze Denominationen wurden auf solchen Wahrheiten gegründet, die eigentlich nicht zur Errettung notwendig sind. Ich sehe gerade, kann es sein, dass Jesus am Mittwoch gekreuzigt wurde? Kann es echt sein? Das ist zum Beispiel, was ich glaube. Ich glaube, Jesus wurde an dem Mittwoch gekreuzigt. Voll krass. Ich hoffe, das zerstört nicht unsere Einheit. Und ich kann es sogar biblisch bezeugen. Und ich habe noch keine Person gefunden, die es mir gegensätzlich bezeugt. Aber ich rede mit Leuten darüber, die glauben, dass Jesus am Freitag und wir sind beste Freunde trotzdem, weil das nicht zur Errettung notwendige Sachen sind. Oder zum Beispiel, darf der Pastor jetzt rosa tragen und Blümchen an den Schuhen? Das sind absolut wichtige Fragen, aber irrelevant für Errettung. Irrelevant für Errettung. Ist Jesus an einem Mittwoch oder an einem Freitag? Keine, weißt du, also ich glaube, was ich glaube, aber im Endeffekt ist mir wichtig, ich weiß, dass er auferstanden ist. So, und dann können wir, ist er am Sabbat oder ist er am Sonntag auferstanden? Auch darüber habe ich eine Meinung, aber das ist irrelevant für unsere Einheit. Was für unsere Einheit wichtig ist, ist Dreieinigkeit Gottes, Errettung durch Jesus Christus allein, Autorität und Inspiration des Wortes Gottes. Wir beten hier einzig und allein Gott an, niemand anders. Wir haben nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus. All diese Sachen, das sind Sachen, die wichtig sind. Und ich weiß, es gibt Denominationen, die es anders glauben. Und ich sage euch eins, ich bin Freunde mit denen. Ich kann auf der Basis von der Rettung Jesus Christus, kann ich Gemeinschaft mit ihnen haben. Aber wenn es dann in Einheit geht, dann müssen wir solche Themen diskutieren. Das ist ganz wichtig. Aber ich kann trotzdem Gemeinschaft mit ihnen haben. Okay? Aber alle anderen Sachen, hey, ich liebe darüber zu sprechen. Aber wenn sie unsere Einheit stören, wenn sie da bewirken, hey, der Herr Rüde glaubt jetzt, dass Jesus an einem Mittwoch gekreuzigt ist. Heretiker! Irrelevant! Irrelevant! Ich habe schon einige Male darüber gepredigt. Hä? Wann ist Jesus jetzt geboren? Ich habe sogar darüber eine Meinung. Ich habe sogar ein exaktes Datum, wann Jesus geboren wurde. Und ich bin überzeugt, dass es da war. Aber irrelevant für unsere Einheit. Aber eins, was ganz wichtig ist, dass wir Einheit haben, ist, Jesus wurde nicht am 25. Dezember geboren. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Auch wenn du das glaubst, ist für mich okay. Irrelevant für Einheit. Ganz wichtig. Wollt ihr wissen, wann Jesus geboren wurde? Am 11. September. Ich kann es sogar biblisch bezeugen. Ich kann es sogar natürlich bezeugen. Dass wenn du siehst, diese Sternkonstellation aus Offenbarung, der Frau, die Jungfrau mit den 12 Sternen und so weiter am Haupt, diese Sternkonstellation war exakt an dem jüdischen Fest, Rosh Hashanah, der ist sozusagen der Anfang des Jahres, und zwar am 11. September 3 vor Christus. So, sage ich, du musst es auch glauben? Nein. Ich finde es nur interessant, ich mag solche Sachen. Irrelevant für unsere Einheit. Irrelevant. Ich habe eine Meinung darüber? Ja, ich habe über alles eine Meinung. Fast alles. Über was, wer die Söhne Gottes waren. Ich habe eine Meinung. Wie diese 7 Tage schaffen. Ich habe eine Meinung darüber. Ich bin überzeugt davon. Aber es wird nichts an unserer Einheit stören, wenn du es anders glaubst. Ich finde es sogar bereichernd, wenn du es anders glaubst. Weil es möglicherweise mein, wie soll ich sagen, verkrustetes Gedankengut, ich bin ja schon so alt, so verkrustet ist, weißt du, also, dass ich nicht sehen kann, wie eigentlich die Wahrheit aussieht. Ich finde es begeisternd. Deswegen, ich liebe es, mit allen zu reden. Aber Einheit ist eine andere Sache. Und dafür kämpfe ich. Hey, bist du getauft? Hey, glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Erlösung nur durch Jesus Christus? Glaubst du an diese Sachen? Weil das Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als du hin und all diese Sachen. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn nicht, Heretiker. Nein. Lass uns sagen. Gleiche Liebe. Machen wir ein bisschen schneller. Gleiche Liebe. Liebe für Jesus. Liebe für Menschen. Liebe für das Werk Gottes. Das ist das, an dem wir festhalten. Gleiche Bestimmung, Evangelium verkünden, Königreich Gottes ausbreiten, Gott verherrlichen, geistlich ausbilden, stärken und sozial aktivieren. Jesus bekannt machen. Das ist unsere Bestimmung. Gleiches Ziel, das ist unsere Einheit. Was ist unser gleiches Ziel für die Stadt? Was wollen wir sehen in unserer Stadt? Was wollen wir sehen in den Familien in unserer Stadt? Was wollen wir sehen mit den Bedürftigen in unserer Stadt? Was wollen wir sehen mit den Politikern in unserer Stadt? Wie arbeiten wir darauf hin? Ist das unser Ziel? Haben wir ein Ziel? Wenn wir ein Ziel haben, lass uns in Einheit da vorangehen. Weil nur in Einheit kann seine Herrlichkeit offenbar werden. Aber wenn die Welt auf uns schaut, die Gemeinde, und sich denkt, schaut mal die, die sind zwar 500 Leute in einem Gebäude. Ich mache das für die Aufnahme, dass die denken, hier sind 500 Leute. Nein, Spaß. Keine Ahnung, guck mal, die sind 500 Leute in einem Gebäude und so weiter. Sieht zwar nett aus und so, aber alle können sich gar nicht leiden. Wisst ihr, alle gehen dann irgendwann mal nach Hause, haben nichts miteinander zu tun. Alle drehen ihr eigenes Ding und so weiter. Boah, an die Gemeinde können wir uns nicht stützen. Auf die Gemeinde können wir uns nicht stützen. Wenn das die Welt sieht, dann haben wir was falsch gemacht. Wisst ihr, was... Als wir eine Zeit haben, wo die Menschen es ein bisschen stärker ausgedrückt haben, dass sie uns nicht gemocht haben, um das schön zu sagen. Ihr wisst ja, man kann positive Dinge negativ sagen, negative Dinge positiv. Ich hoffe, das kam jetzt positiv rüber. Da hat der Anwalt, weil sozusagen die Gemeinde vors Gericht gezogen wurde und so weiter, hat der Anwalt gesagt, ein Atheist, der aber sich für die Religionsfreiheit eingesetzt hat. Okay, das war so sein Ziel, sein Lebensmotto, seine Lebenselixier. Obwohl er Atheist war, er setzt sich für Leute ein, für Scientologen, alle möglichen ein, um für die Religionsfreiheit einzustehen. Egal, wir haben gedacht, okay, das ist ein ganz guter Anwalt. Auf jeden Fall, er hat eine Sache gesagt. Er hat zu uns gesagt, ich kann es nicht verstehen. Wir waren damals, ich weiß nicht, vielleicht 35 Leute, die meisten von uns zwischen 20 und 30, ein paar ein bisschen älter. Und er hat gesagt, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Was haben die gegen euch? Weil in der Zeit haben sie uns genannt, weil 35, haben gesagt, wir sind die gefährlichste Gruppierung in ganz Deutschland. Okay, soll anscheinend Lob sein. Im Himmel. Und er hat gesagt, ich verstehe natürlich Scientology. Und ich verstehe. Und irgendwann mal am nächsten Tag, kurz vor der Gerichtsverhandlung, sagt er, ich hab Geschichte eigentlich studiert. Und er sagt, und ich weiß, was es ist. Und er sagt, weil das Ding ist, die größten Bewegungen auf der ganzen Welt, die wir heute als Bewegung wahrnehmen, beziehungsweise Veränderung hervorgebracht haben, sind nicht durch große Massen passiert, sondern durch eine geringe Anzahl von Personen, die in Einheit zusammengekommen sind, um auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und er hat gesagt, und deswegen haben die Angst vor euch. Amen. Danke. Aus dem Mund der Säuglinge kommt Weisheit. Wir können es uns nicht ausmalen, was Einheit bewirkt. Wir können es uns nicht ausmalen, wie wichtig Einheit ist. Wir können es uns nicht ausmalen, wie kraftvoll und mächtig Einheit ist. Und Jesus gibt uns Herrlichkeit, aber er möchte Einheit von uns dafür zurückbekommen. Und der Standard ist, Vater, lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Boah. Deswegen, eins der Dinge ist, ich lasse nicht zu, wenn jemand, du kannst schlecht über mich reden, aber wenn jemand über meine Geschwister schlecht redet, habe ich ein Problem. Auch wenn ich mehr weiß, welche Fehler sie haben wie du, aber ich habe ein Problem, wenn du über meine Geschwister schlecht redest. Da wird es bei mir so, weil ich weiß Einheit und ich weiß, dass Einheit kommt nicht durch ein Zusammenkommen von perfekten Leuten, weil dann wäre ich der Erste, der hier rausgeschmissen werden müsste. Sondern Einheit kommt von Personen, die aus unterschiedlichen Gebieten kommen, die möglicherweise Probleme in ihrem Leben haben, aber die sagen, auf dieses Ziel hin wollen wir arbeiten und wir lassen los, wir lassen unsere eigenen Vorstellungen, wir lassen unsere eigenen Bedürfnisse hinter uns, weil wir hier dieses eine Ziel sehen, damit das Königreich Gottes ausgebreitet wird, in einem Ausmaß, wie wir es noch nicht gesehen haben, dass Menschen Gott schauen, wie sie noch nie gesehen haben. Und deswegen bin ich bereit, mein Leben niederzulegen, auch wenn Leute hier in dieser Gemeinde rosa tragen, obwohl sie Männer sind, Schuhe haben mit Blumen und so weiter, kaputte Hosen, keine Ahnung, weißt du, irrelevant für Einheit. Ich bin bereit dafür und das ist Einheit. Gleicher Glaube, gleiche Liebe, gleiche Bestimmung, gleiches Ziel. Lasst uns gehen. Amen. Bam. Halleluja.